Himmlischer Vater, ich danke dir für deine große Liebe. Ich danke dir, dass du deinen Sohn uns gesandt hast, dass du uns dieses unfassbar große Geschenk gemacht hast, um uns zu erlösen. Ich danke dir für Weihnachten. Ich danke dir, dass wir zu dir gehören dürfen. Und ich bitte dich, segne uns auch durch deinen Geist. Öffne dein Wort, Herr, deine Wahrheit, dass es unsere Herzen berühren darf, stärken darf. Mach du auch das groß, was du meinst. Ich danke dir dafür und dir sei alle Ehre. Amen. Ja, warum nur musste es Weihnachten werden? Drei Antworten haben wir ja schon gehört. Die Antwort heute baut eigentlich auf die erste Antwort auf, die Johannes Pflaum schon gegeben hat. Ja, was feiern wir an Weihnachten? Wir haben es in den Liedern so wunderbar gehört. Wir feiern diese heilige Nacht. Wir feiern Immanuel, Gott mit uns. Wir feiern die Geburt des Herrn Jesus. Und wenn wir das feiern, wird ja auch oft dieser berühmte Vers zitiert aus dem Propheten Jesaja, hunderte Jahre vor der Geburt unseres Herrn, in Jesaja 9, Vers 5. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Ja, in dieser Prophezeiung wird Jesus unter anderem starker Gott genannt. Wenn ich das mal so sagen darf, das ist ein starker Name. An Weihnachten feiern wir die Geburt eines starken Gottes. Wir feiern tatsächlich die Menschwerdung Gottes. Ja, und über ein solch, wenn man das sich mal so vor Augen führt, über ein solch unfassbares Thema wurde auch schon und wird auch immer noch natürlich viel diskutiert. Was bedeutet das? Das ist ja der christliche Glaube an Weihnachten, an Heiligabend. Diese stille Nacht geht es um den Gott, der ein Mensch wurde wie wir. Warum? Wozu das alles? Warum bekennen wir das? Der Hans-Jürg hat ja diese Stelle vorgelesen aus Lukas 1 und da sehen wir ja, als dann der Engel zur auserwählten Mutter unseres Herrn kam, zur Maria, zur Jungfrau Maria, und ihr dieser unglaubliche Plan Gottes eröffnet wurde. Und als sie dann sagte, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Da begann dieses Unfassbare. Der Heilige Geist kam über sie, wie es der Engel formuliert. Die Kraft Gottes des Vaters umhüllte sie, wenn ich es mal so sagen darf. Und in ihr wurde, ich kann es nicht erklären, aber in ihr wurde der Same des Sohnes Gottes gelegt. Und haben wir einmal darüber nachgedacht, was das tatsächlich bedeutet, auch in der Praxis. Die göttliche Dreieinigkeit verband sich mit dieser Jungfrau. Durch den Heiligen Geist in Gott dem Vater nahm Gott der Sohn in ihr menschliche Gestalt an. Also inzwischen durfte ich 3 Schwangerschaften und 3 Geburten hautnah miterleben. Also, das ist allerhand. Wenn das da heißt, dass der Sohn Gottes auf diese Weise in diese Welt kam, in einer so innigen Verbindung mit einem Menschen. Ja, und in einer Gesellschaft, die Gott und seine Schöpferkraft vergessen hat, da erscheint eine solche Botschaft eigentlich ziemlich verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Gott, der Herr selbst, dieser starke Gott, wird Mensch. Der Sohn ist 9 Monate im Leib der Jungfrau. Das klingt wirklich unerhört, wenn man darüber nachdenkt. Und da könnte man sich die Frage stellen, und das ist in gewisser Weise das Thema heute auf uns angewandt dann auch, war das etwa wirklich nötig? Die frohe Botschaft des christlichen Glaubens, sie lautet ja, Gott wurde Mensch, um für unsere Sünden zu sterben. Der Hans-Jürg hat ja diesen wunderbaren Vers, den bekanntesten Vers vorgelesen, der Johannes Pflaum hat darüber gepredigt. Und jetzt, selbst wenn wir keine Ahnung hätten, was das bedeutet, er wurde Mensch, um für unsere Sünden zu sterben, da könnten wir ja dennoch einwenden, ja, aber um für uns zu sterben, da hätte Gott doch gar nicht so weit vorne anfangen müssen. Das mit dem Mutterleib hätte er sich doch auch sparen können. Warum nicht gleich einen ausgewachsenen menschlichen Körper nehmen und so erscheinen? Gott als Schöpfer, er könnte das tun. Ich meine, wenn wir in der Bibel die Schöpfungsgeschichte lesen, wie beginnt das Leben von Adam und Eva? Als erwachsene Menschen, nicht als Babys und schon gar nicht als Embryos. Warum hat Gott für sich selbst, wenn er schon menschliche Gestalt annehmen will, nicht dasselbe gemacht? Warum hat er diesen Weg wirklich vom Anfang an, aber wirklich von Anfang an gewählt? Ja, warum ging Gott durch die Mühe, sich eine menschliche Jungfrau auszuwählen, sich unauflöslich mit ihr als ihr Vater, als ihr Sohn, aus ihrem Beistand zu vereinen, damit der Sohn aus ihrem Fleisch heraus ein Mensch wird und sie zu einem in dieser Form auch einzigartigen Familienmitglied Gottes wird? Warum? Wozu? Ja, die kurze Antwort lautet, weil er Liebe ist. Die längere Antwort, das ist eben das Thema heute für die Heilung unserer Seele. Und dazu möchte ich etwas ausholen. Diese Tage werden wir ja wieder die Geburtsberichte des Herrn Jesus lesen. Es wurde ja jetzt auch aufgenommen im Studio, dass Sie das auch am Weihnachtsfest hören und sehen können, wenn chronologisch durch die Weihnachtsgeschichte gelesen wird. Und diese Begebenheiten stecken voller ungewöhnlicher Details, die überflüssig wären, wenn nicht etwas Bestimmtes damit gesagt werden sollte. Nämlich, dass der in der Maria heranwuchs, sowohl, und das ist ja das Unfassbare, sowohl ihr Gott als auch ihr Kind war. Ein Beispiel. Da zog die schwangere Maria zu ihrer ebenfalls schwangeren Verwandten Elisabeth im Bergland Judäas. Und dann lesen wir das Folgende, auch eine sehr außergewöhnliche Begebenheit. In Lukas 1, ab Vers 41, möchte ich vorlesen. Wer eine Bibel hat, kann auch da gerne mitlesen. Lukas 1, ab Vers 41 bis Vers 45 oder ab Vers 40. Sie, die Maria, sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist die, geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Da war also Marias ältere Verwandte ganz außer sich, dass die Mutter ihres Herrn sie besuchen kam. Und das war etwas so Besonderes, dass das Kind im Leib der Elisabeth vor Freude hüpfte, als Maria ihren Mund auftat. Das ist außergewöhnlich. Kann ich jetzt auch aus der Erfahrung bestätigen. Normalerweise regt sich ein Kind im Mutterleib ja eher, wenn die eigene Mutter etwas sagt und diese Stimme diesem Kind vertraut ist schon. Und wenn der Vater sich Mühe gibt, dann irgendwann auch reagiert das auf den Vater. Aber die Mutter eines anderen Kindes? Was macht dieses einfache jüdische Mädchen so einzigartig? Sogar so einzigartig, dass sie daraufhin einen Lobpreis anstimmt und unter anderem sagte, dieser berühmte Lobpreis der Maria, Vers 46, ich lese ihn nicht vollständig vor: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen, alle Geschlechter. Na, wer so etwas betet, muss einen guten Grund dafür haben. Gott sagte einst dem Stammvater Israels, dass in seinem Nachkommen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und nun nimmt Maria ähnliche Worte und sagt, jetzt werden mich alle Geschlechter glückselig preisen. Warum? Ja, wir wissen es, wegen des göttlichen Kindes, das in ihr war. Elisabeth nennt die Maria, ihre jüngere Verwandte, die Mutter ihres Herrn. Und ist uns das bewusst geworden, was das für eine Formulierung ist? Eine fromme Jüdin sagt, wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Nun, was ist für einen tiefgläubigen Menschen, wer ist da der Herr? Gott selbst, der allmächtige Gott ist unser Herr und kein anderer. Das ist unfassbar, wenn wir dann darüber nachdenken. Ein Psalm, der oft in den Adventstagen zitiert wird, ich denke, ihr kennt ihn alle, ist Psalm 24. Und da steht da, hebt eure Häupter empor, ihr Toren, und hebt euch, ihr ewigen Pforten. Weshalb? Damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, es ist der König der Herrlichkeit. Es ist dieser starke Gott, Gott der Sohn, der König der Herrlichkeit und Herr der Herrscharen. Tatsächlich, er zog damals durch das Tor der von ihm erlösten und geheiligten Jungfrau Maria auf diese Erde ein. Was für eine Botschaft! Ihn, der Tag und Nacht von den Cherubim angebetet wird, hielt Maria in ihren Armen. Der grenzenlose Gott, den das All nicht fassen kann, er wohnte wo? Im Leib der Jungfrau. Der König, vor dem alle unsichtbaren Mächte und Gewalten zittern. Er lag an der Brust seiner Mutter und sie umfing ihn liebkosend als ein kleines Kind. Die Himmel sind der Thron seiner Herrlichkeit und er saß einst auf Marias Schoß. Die Erde ist der Schemel seiner Füße und er ging auf ihr umher als ein junger Knabe. Haben wir darüber nachgedacht, was das bedeutet? Was wir an Weihnachten eigentlich bekennen? Er blieb wohl, der er ist, Gott selbst, und er wurde doch, was er zuvor nicht war. Ein Mensch so wie wir. Und das ist die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Gottes. Das ist Liebe. Ja, und damit sind wir beim Thema. Warum nur musste es Weihnachten werden? Ausgerechnet das. Warum nahm Gott den ganzen Weg der Menschheit auf sich, und zwar angefangen im Mutterleib der Maria? Und die Antwort darauf lautet tatsächlich, um unsere Seele zu heilen, um uns zu heilen. Er liebt uns so sehr, dass er wurde, was wir sind, damit wir Anteil bekommen können an dem, was er ist. In der Geschichte des Christentums wurde viel über die Menschwerdung unseres Herrn gestritten. Denn der Gedanke, dass Maria den Herrn selbst, unseren Gott, in sich trug, das war auch vor der Aufklärung, vor der Moderne, für viele ungeheuerlich, wenn sie darüber nachdachten. Und im 5. Jahrhundert, also ist schon ein Weilchen her, da sagte zum Beispiel ein Bischof sinngemäß, nein, nein, das können wir nicht sagen, Maria ist nicht die Mutter des Herrn, sondern sie ist einfach die Mutter von Christus. Wir dürfen nicht sagen, dass sie die Mutter von Gott selbst ist. Und das klingt menschlich gesehen ganz vernünftig und eigentlich auch gottesfürchtig. Aber das Problem war damit, er sagte, dass Maria bloß wen zur Welt gebracht hätte? Einen normalen Menschen. Einfach irgendeinen Menschen. Und mit diesem Menschen hätte sich dann Gott verbunden. Dieser Bischof hatte nichts dagegen, dass die Verbindung im Mutterleib stattfand. Er sagte, ja, das ist schon in Ordnung. Gott kam im Mutterleib zu diesem Kind. Aber ihm war es wichtig, dass das Kind selbst nur ein Mensch war oder eben Maria nur die Mutter eines Menschen. Aber das, ich komme noch darauf, warum ich jetzt so darauf herumreite, aber das bedeutet, die Gottheit hätte sich theoretisch auch irgendwann später mit Jesus verbinden können. Und das haben tatsächlich dann auch einige gelehrt. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört, die Idee, dass die Gottheit erst zu Jesus kam, wann? Als er sich taufen ließ. Aber in diesem Fall wäre nicht Gott selbst vollständig Mensch geworden, sondern Gott hätte sich nur vollständig mit einem Menschen verbunden. Das ist ein kleiner, aber für unsere Erlösung schwerwiegender Unterschied. Denn dann wäre Jesus auch geboren worden, wäre er nicht Gottes Sohn gewesen. Weil die Gottessohnschaft wie eine zweite Persönlichkeit zu ihm hinzugefügt worden wäre und nicht als sein ihm eigenes Wesen. Und das ist falsch. Jesus ist Gott, und zwar Gott der Sohn. Er ist nicht irgendein Mensch, mit dem sich Gott dann verbunden hat, sondern er ist wirklich und wahrhaftig der Mensch gewordene Gott. Und das bekennen alle Christen eigentlich, wenn sie Weihnachten feiern. Und darum nennt Elisabeth Maria tatsächlich die Mutter ihres Herrn. Ja, warum ist das jetzt so wichtig? Warum reite ich darauf herum, worüber sich die Herren Theologen streiten? Das kann uns doch im Alltag egal sein. Und es ist tatsächlich so, es ist für unsere Erlösung nicht notwendig, dass wir immer alles und jedes Detail verstehen. Ich verstehe ja selber nicht alles, nicht mal ansatzweise. Aber in der Realität ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass auch wirklich das geschehen ist und Gott auch wirklich das getan hat, was uns auch wirklich erlöst. Denn sonst wären wir ja gar nicht erlöst. Und retten kann uns Menschen in der Realität nur ein Mensch gewordener Gott. Warum behaupte ich das? Die Väter unseres Glaubens, vor mehreren Jahrhunderten, über Jahrtausende eigentlich, haben diese Wahrheit in einem bemerkenswerten Satz zusammengefasst. Und sie sagten das Folgende, und jetzt kommen wir zum Thema Heilung der Seele. Sie sagten, was nicht angenommen wurde, kann auch nicht geheilt werden. Ich erkläre gleich, was das bedeutet, aber noch einmal. Was nicht angenommen wurde, kann auch nicht geheilt werden. Ja, was bedeutet das jetzt? Das Thema, warum nur muss es Weihnachten werden für die Heilung unserer Seele? Was ist mit unserer Seele? Was ist mit unserem Leib? Was ist mit unserem ganzen Sein? Wovon wird das geplagt, ob wir es wollen oder nicht? Von der Sünde, vom Verderben. Wir leiden unter unserem eigenen Versagen und wir leiden ja auch unter dem Versagen anderer uns gegenüber. Und am Ende, was ist dann das Ende vom Lied? Sterben wir auch noch. Das Leben ist oft ein Tränental. Wir sind zerbrechliche Gefäße. Wo wir auch gehen und stehen, schleppen wir was mit uns mit? Vergänglichkeit, Sterblichkeit, Fehlerhaftigkeit. Wir tragen zwar das Bild Gottes, aber es ist verdunkelt von der Sünde. Wir sind nicht göttlich, sondern menschlich. Die Distanz zwischen unserer Sterblichkeit und Gottes Unsterblichkeit ist wie groß? Wie viele Lichtjahre? Können wir gar nicht bemessen. Du schüttelst mit Recht deinen Kopf. Es ist unendlich und ewig. Sie ist unüberbrückbar aus unserer Perspektive. Wir können diese Distanz nicht überwinden. Der Graben zwischen unserer Niedrigkeit und Gottes Majestät ist wie? Unüberwindbar. Zwischen unserer Schwachheit und seiner Stärke? Unüberwindbar. Zwischen unserer Zeitlichkeit und seiner Ewigkeit? Ich sag's wieder, unüberwindbar. Zwischen unseren Makeln und seiner Makellosigkeit? Ja, ich muss es nicht sagen. Wie könnten wir jemals diese grenzenlose Distanz überwinden, wenn wir doch begrenzte Geschöpfe sind? Wie könnten wir jemals unsterblich und sündlos werden, wenn wir in Sünde unsterblich geboren werden? Darf ich kurz eine Frage einfügen? Wer ist denn gern in Sünde geboren? Der hebt jetzt die Hand. Ja, da lacht jemand mit Recht. Nein, wenn wir es uns aussuchen könnten, würden wir sagen, nein, ich möchte nicht in Sünden geboren werden. Und Gott möchte es auch nicht. Aber Gott muss eben diesen für uns unüberwindbaren Graben überwinden, diesen unendlichen Graben, weil nur er unendlich ist und wir nicht. Aber, wenn ich mal bildlich reden darf, es würde nichts helfen, wenn jetzt Gott eine unendliche Brücke über diesen unendlichen Graben baut und dann sagt er, liebe Leute, ich habe jetzt eine Brücke gebaut, kommt nur zu mir herüber, ich warte auf euch. Wie lange würden wir denn brauchen, um über eine unendliche Brücke zu kommen? Unendlich, weil wir endlich sind. Wir würden es nicht schaffen, zu Gott zu kommen aus uns selbst heraus. Wenn wir auf uns alleine gestellt sind, sind wir verloren. Das ist nicht nur irgendeine fromme Phrase. Es ist wahr. Das Sterbliche kann nicht aus sich selbst heraus entscheiden, so jetzt werde ich unsterblich. Das Vergängliche kann nicht aus sich selbst heraus entscheiden, so jetzt werde ich unvergänglich, auch wenn die Wissenschaft sich bemüht. Das Unvollkommene kann nicht aus sich selbst entscheiden und sagen, so jetzt werde ich vollkommen. Das ist unmöglich. Und so trat eben Gott selbst über diesen unendlichen Graben. Er wurde von Anfang an einer von uns, um uns von innen heraus zu heilen und zu erlösen. Der Sündlose zog das Fleisch der Sünde an, wie es Paulus formuliert, um in einem menschlichen Leib die Sünde und den damit zusammenhängenden Tod zu besiegen. Der Unendliche wurde endlich. Die Majestät bekleidete sich mit Niedrigkeit, die Unsterblichkeit mit Sterblichkeit, die Stärke mit Schwachheit, die Ewigkeit mit Zeitlichkeit, um uns arme Sünder so mit der Majestät und Sterblichkeit, Stärke und Ewigkeit Gottes zu verbinden. Das ist die göttliche Liebe. Er wurde, was wir sind, damit wir Anteil bekommen können an dem, was er ist. Er nahm die Menschheit ganz und gar an, um sie eben ganz und gar in sich selbst zu heilen. Gott ist, was ist er? Liebe. Und so tut er niemals das Mindeste, sondern stets das Beste und Höchste für seine Geschöpfe. Er wurde Fleisch von Marias Fleisch, Gebein von Marias Gebein, damit wir was? Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein werden können, bildlich ausgesprochen. Und wie tun wir das? Ja, das wissen wir, wenn wir den Glauben an ihn bekennen und uns auf seinen dreieinigen Namen taufen lassen. Jesus Christus, der menschgewordene Gott, er thront jetzt in der Dimension des Himmels. Und der Heilige Geist verbindet alle mit ihm, die an ihn glauben, auf ihn hoffen und ihn lieben. Und so heilt er unsere Seele von innen heraus, indem er sich mit ihr vereint. Ja, er hat sich schon mit ihr verbunden, weil er einer von uns geworden ist. Und das bedeutet, ich zitiere noch einmal diesen vielleicht etwas kryptischen Spruch, das bedeutet, was nicht angenommen wurde, kann auch nicht geheilt werden. Gott musste uns in allem gleich werden, wenn er uns in allem zu sich selbst erhöhen wollte. Weil wir können es ja nicht, wir können ihm nicht gleich werden. Also hat er den ersten Schritt getan und was für einen. Und das will er, will uns zu sich erhöhen. Warum? Weil er Liebe ist. Mit Recht gilt Weihnachten als das Fest der Liebe. Ein Beispiel oder ein paar Beispiele. Du leidest, unter was auch immer du leidest. Er, der verraten, abgelehnt, gegeißelt, verspottet und gekreuzigt wurde. Er weiß genau, was du empfindest. Er hat dasselbe durchgemacht. Und darum kann er deine Wunden heilen. Nicht als Außenstehender, der keine Ahnung hat, wovon wir reden, sondern eben als einer, der es für uns auf sich genommen hat. Du wirst vielleicht ungerecht behandelt. Du wirst verleumdet. Andere lästern über dich. Du wirst verschmäht. Andere gehen dir aus dem Weg. Er, der vor Pilatus stand, der von der frommen Elite seines eigenen Volkes angeklagt wurde, er weiß, was du empfindest. Er kann alle deine Verletzungen heilen. Oder gehen wir weiter zurück. Du bist jung und du hast Schwierigkeiten mit deinen Eltern. Er, der Gott selbst ist, war doch seinen Eltern den Geschöpfen gehorsam, heißt es im Lukas-Evangelium. Also er weiß auch da, was du empfindest, allerdings natürlich in allem ohne Sünde. Aber er kann auch jeden zwischenmenschlichen Riss heilen, weil er ist, wie gekommen, in eine Familie hinein. Er nahm Anteil an der Menschheit, damit wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen, wie es Petrus formuliert. Er nahm einen menschlichen Leib an, damit wir Glieder seines himmlischen Leibes werden. Er wurde geboren, damit wir neu geboren werden können. Er kam in eine irdische Familie, damit wir zu einer himmlischen und göttlichen Familie kommen können. Wie weitreichend ist seine Erlösung? Es übersteigt unseren Verstand. Aber der Apostel Paulus, er schreibt zum Beispiel, dass es Gott dem Vater gefiel, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Und zwar, mit alles meinte dann Paulus, alles, was im Himmel und auf der Erde ist, also überall. Die Vereinigung der göttlichen Natur mit der menschlichen ist zweifellos viel weitreichender, als wir denken oder als ich sagen könnte, weil Gottes Liebe viel größer ist, als wir jemals erkennen könnten. Das schreibt Paulus ja auch. Sie übersteigt jede Höhe, jede Breite, Tiefe und Länge bei Weitem. Ich könnte noch den ganzen Tag weiterreden und die besten Worte verwenden, die mir einfallen. Nicht mal an der Oberfläche würde ich kratzen, um die Liebe Gottes zu beschreiben. In dem Mensch gewordenen Gott, in Jesus Christus, wird die unüberbrückbare Distanz zwischen Leben und Tod, zwischen Sterblichkeit und Unsterblichkeit, zwischen Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit, zwischen Zeitlichkeit und Ewigkeit überwunden. Erlaubt mich, das nochmal auf einen Fall in der Praxis oder auf Fälle in der Praxis anzuwenden, diese Realität der Liebe Gottes. Was mag das für Embryos bedeuten, die im Leib ihrer Mutter nicht überleben? Für Kinder, die abgetrieben werden? Für Babys, die im Kindsbett sterben? Für Kleinkinder, die durch furchtbares Leid müssen und schließlich doch vom Tod geholt werden, egal wie ihre Eltern beten? Es bedeutet auch für sie, dass es nicht das Ende sein muss, selbst wenn ihnen keine Chance gegeben worden ist, sich bewusst Gott zuzuwenden. Denn der Sohn Gottes, Gott selbst, hat sich ja auch mit ihnen verbunden, weil er ein Embryo war. Ja, sogar davor, ich weiß nicht, wie man es nennt. Er war ja von Anfang an ein Baby, ein Kleinkind. Er kann wirklich alle heilen. Niemand, und das ist die Anwendung, niemand fällt durchs Raster, denn die ganze Gottheit hat die ganze Menschheit in sich aufgenommen. Er wurde, was wir sind, noch einmal, damit wir Anteil bekommen an dem, was er ist. Verstehen wir, was das bedeutet? Weil Gott alles vom Menschen angenommen hat, kann er eben auch alles am Menschen heilen. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt in Christus keine Hoffnungslosigkeit mehr. Gott ist Liebe, lässt das nicht zu. Die Menschwerdung Gottes lässt es nicht zu. Er ist einer von uns geworden. Er hat sich eine von uns zur Mutter erwählt. Und er macht aus einem jeden von uns, der will, ein Mitglied seiner heiligen Familie. Durch den Heiligen Geist, vereint mit ihm dem Sohn, verborgen in Gott dem Vater. Darum feiern wir Weihnachten. Ja, was bedeutet das für unser Leben? Es klingt grandios. Gott wurde Mensch, um mit uns in Verwandtschaft zu treten. Der Schöpfer kommt zu seinen Geschöpfen. Aber so grandios sieht es im Alltag oft nicht aus. Auch wenn wir zu Jesus gehen, bleibt ja vieles für uns dunkel, unverständlich, schwierig. Wir spüren weiter unsere Schwachheit, unsere Niedrigkeit, unsere Sünde. Und kaum etwas bis nichts von der Vollkommenheit, der Majestät und der Stärke, die er uns schenken will. Und das ist kein Zufall. Und es ist auch kein Betriebsunfall in Gottes Plan mit dir. Dass man sagen könnte, ja, du glaubst nicht genug und darum ist dein Leben nicht so toll, wie es sein könnte. Seine Liebe zu dir ist größer als alle Umstände, als alle Sünden und als alle Mächte, die dich zu erdrücken drohen. Und genau das zeigt dir eben auch seine Menschwerdung. Ja, wie kam Gottes Sohn zur Welt, wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen? Wie groß war der Palast, wo er lag? Er kam nicht in einem Palast zur Welt. Er wurde in eine Futterkrippe gelegt. Er kam in Niedrigkeit. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass er etwa bis zu seinem 30. Lebensjahr ein unscheinbares Leben führte, denn darüber wird bis zu seinem 30. Lebensjahr nichts berichtet. Es war sogar so unscheinbar, lesen wir in den Evangelien, dass seine eigenen Verwandten ziemlich erstaunt waren über die Dinge, die er später in seinem öffentlichen Dienst sagte und tat. Sie glaubten zuerst gar nicht an ihn. Das heißt, 30 Jahre lang hatte Jesus so gelebt, dass seine Gottheit im Alltag gar nicht aufgefallen war. Dass seine eigenen Verwandten die dachten, der spinnt jetzt, der fängt da an zu predigen und Wunder zu tun. Sie haben nicht an ihn geglaubt. Ja, dieser Herr ist wirklich einer von uns geworden. Und er heiligt und heilt auch dein und mein unscheinbares Leben. Verborgen, klein und unbedeutend zu sein, ist keine Schande. In Niedrigkeit zu leben, ist keine Schande. Im Gegenteil. Und dann, wenn wir weiter die Evangelien anschauen, als der Mensch gewordene Gott dann in die Öffentlichkeit trat, was geschah dann? Kam dann endlich der Triumphzug? Nein, sein Dienst endete mit einer scheinbaren Niederlage in Schimpf und Schande am Kreuz von Golgatha. Er starb einen fürchterlichen Tod. Gott selbst Mensch geworden, wurde von seinen eigenen Geschöpfen gegeißelt und ans Kreuz genagelt. Doch wir wissen es, gerade da besiegte er den Tod. Er siegte durch Leiden, Dunkelheit und Ungerechtigkeit hindurch und er stand am dritten Tag aus den Toten auf. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Aber ebenso ist es auch in unserem Leben. Wenn wir uns im Glauben, in Hoffnung und in der Liebe mit Gott verbinden, der einer von uns geworden ist, geht es eben nicht über Höhenflüge zur Heilung unserer Seele und zur Herrlichkeit, sondern es geht den Weg, den unser Herr gegangen ist, als einer von uns. Es geht durch Niedrigkeit, durch Unscheinbarkeit und sehr oft auch durch Leid. Je inniger wir die Verbindung mit unserem Herrn Jesus pflegen, desto wirksamer wird auch die Heilung, die er uns schenken will, im Hier und Jetzt. Ich sehe es im Alltag an Menschen, die wirklich mit dem Herrn leben. Sie strahlen oft eine Ruhe aus, von der ich nur träumen kann. Er will wirklich unsere Seele erfüllen, erleuchten, reinigen und befreien. Aber das bedeutet auch, dass durch unsere Vereinigung mit unserem Herrn unser Leben auch immer mehr so wird wie wessen Leben? Sein Leben. Wir folgen ihm wohin? Zum Kreuz. Und nehmen dabei täglich unser eigenes Kreuz auf und sagt Jesus. Und genau dort, wo es am unbegreiflichsten für uns ist, genau dort heilt uns der Gott, der hier auf Erden seine Majestät mit unserer Niedrigkeit, seine Stärke mit unserer Schwachheit und seine Unsterblichkeit mit unserer Sterblichkeit überkleidet hat. Genau in dem für uns Unbegreiflichen und Geringen, genau da tut er sein heilendes Werk. Denken wir an die Jungfrau Maria, die Mutter unseres Herrn. Sie trug ja buchstäblich den Herrn in ihrem Leib, so wie wir ihn jetzt durch den Heiligen Geist in uns wohnen lassen sollen. Aber was war sie? Sie war unscheinbar und sie blieb es eigentlich auch. Und als sie zusammen mit Josef, ihrem Mann, den Säugling Jesus im Tempel darbrachte, kündigte ihr der alte Prophet Simeon an, dass was ein Schwert ihre Seele durchbohren würde. Sie würde wahrscheinlich leiden wie keine andere Mutter. Der Fleisch von ihrem Fleisch und Gebein von ihrem Gebein war, würde von der ganzen wütenden Macht der Hölle angegriffen werden. Wie groß und wie tief muss ihr Schmerz gewesen sein, als sie unter dem Kreuz stand und ihren Sohn so leiden sah. Und dann, als ihr Sohn im Tod den Tod besiegt und auferstand, da konnte sie sich freuen, er ist wieder da. Und was musste sie tun? Sie musste ihn wieder ziehen lassen. Er fuhr in den Himmel auf und sie blieb auf Erden zurück. Und sie lebte weiter, so wie es scheint, ein unscheinbares Leben. Denn wir wissen eigentlich nicht sehr viel über Maria. Die Berichte über sie lassen nach, wenn die Schilderungen über die Geburt des Herrn aufhören. Sie blieb im Hintergrund und doch ist sie die Jungfrau, die heute von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation selig gepriesen wird. Und so ist es eben auch in unserem Leben. Wenn wir, ähnlich wie Maria, durch den Heiligen Geist mit unserem Herrn Jesus verbunden sind und Gott zum Vater haben, ja, wir bleiben niedrig. Wir sind nicht plötzlich Supermänner oder Superfrauen. Wir gehen durch Schwachheit und zutiefst dunkle Täler können kommen. Schwerter können auch unsere Seele durchbohren. Aber die Seligpreisung über unserem Leben ist auch Realität und wird sich zeigen, wenn wir an Christus festhalten. Wir werden mit ihm in Herrlichkeit offenbar werden, sagt Paulus. Noch einmal, er wurde, was wir sind, damit wir wirklich Anteil bekommen an dem, was er ist. Und der Weg dorthin ist tatsächlich der Weg der Niedrigkeit, der Weg unseres menschgewordenen Gottes, der Weg vollkommener Liebe. Warum nur musste es Weihnachten werden? Damit Gott ganz einer von uns wird um uns ganz zu erlösen und zu heilen, nicht nur ein bisschen. Und diese heilsame Vereinigung erfahren wir, wenn wir von unserer Seite aus auch ganz die Verbindung mit ihm suchen. Oder wie Paulus sagt, er hat uns zuerst geliebt, nein, Johannes, nun lasst uns ihn lieben. Er hat ja die unüberbrückbare Distanz zwischen unserer irdischen Vergänglichkeit und seiner himmlischen Unvergänglichkeit aufgehoben. Er hat das ja getan. Und er hat die Brücke von innen herausgeschlagen, als er nämlich ein Mensch wie wir wurde. Und das ist eine Brücke, auf der wir gehen können, weil wir Menschen sind. Ja, und so liegt es auch auf der Hand, wie wir auf dieser Brücke zur Gottheit bleiben, zum Himmel. Wie wir vereint bleiben mit dem einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Wie? Indem wir eben diese Verbindung mit Jesus suchen. Indem wir leben, wie er gelebt hat. Indem wir ihm nachfolgen und ihm gehorsam sind, wie die Apostel formulieren. Wir folgen ihm, wohin er auch gehen mag. Denn so werden unsere Seelen geheilt. Aber dieser Hinweis ist auch für die Praxis wichtig. Wir müssen schon dem richtigen Jesus nachfolgen. Wir müssen mit dem richtigen Jesus vereint sein, denn wir wissen wahrscheinlich alle, dass viele über Jesus reden, aber die unterschiedlichsten Dinge damit meinen. Aber da stellt sich vielleicht die bange Frage, was, wenn ich jetzt all diesen theologischen Diskussionen gar nicht folgen kann? Über das Evangelium, über die Gottheit, über dies, über jenes, es überfordert mich irgendwann. Und wenn ich sagen muss, ja René, oh, ich habe den Timer gar nicht gestellt. Ja, René, die letzten 30 Minuten habe ich kein Wort verstanden. Was dann? Bin ich verloren, wenn ich etwas Falsches über Jesus sage oder denke? Weil ich gewisse Details einfach nicht verstehe oder noch nicht verstehe? Nein, das meine ich also nicht, wenn ich vom richtigen Jesus rede. Wir wachsen alle im Glauben, der eine weniger und der andere mehr schnell. Und ich verrate euch mal ein Geheimnis. Auch Prediger irren sich und beten manchmal im Nachhinein, dass doch keiner mitkriegt, was sie soeben gesagt haben. Und auch Seelsorger wissen nicht auf alles eine Antwort und können versagen und sich irren. Aber das heißt nicht, dass dann gleich alle verloren sind, die auf sie gehört haben oder die sich geirrt haben. Nein, in Verbindung mit dem richtigen Herrn Jesus zu leben, ist ein Akt der Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist nicht von unseren intellektuellen Fähigkeiten abhängig. Gemeinschaft hat auch nichts mit unseren Einbildungen und Ideen zu tun. Es gibt ja im Christentum auch solche, die meinen, einen besonders guten Draht zum Himmel zu haben. Und sie belehren alle, die es anders sehen als sie. Sie machen Ärger, wo sie nur können, weil Gott ihnen dieses oder jenes gezeigt haben will. Das meine ich auch nicht. Gemeinschaft ist ein Akt der Liebe. Und was ist die Menschwerdung Gottes? Es ist ein Akt vollkommener Liebe. Und die Selbsterniedrigung Gottes bis zum Tod am Kreuz ist der Akt höchster Liebe. Mit diesem Jesus, der Liebe ist, sollen wir verbunden sein. Diese Liebe sollen wir nachahmen. In ihr sollen wir mit ihm Gemeinschaft pflegen. Liebe ist das Größte, sagt Paulus. Alles wird vergehen, aber die Liebe bleibt, weil Gott Liebe ist. Es klingt zu einfach, vielleicht zu simpel, aber es ist wirklich wahr. Die Liebe ist der Schlüssel. Und ein weiser Bibellehrer hat die Liebe mal wie folgt definiert für uns. Was ist Liebe? Liebe bedeutet, das Beste des anderen zu wollen. Liebe ist kein Gefühl. Es hat mit Gefühlen zu tun natürlich, weil wir sind fühlende Wesen. Aber in sich selbst ist Liebe kein Gefühl, sondern es ist letztendlich eine Willensentscheidung. Und diese Willensentscheidung, diese Liebe sehen wir eben in der Menschwerdung Gottes. Der Herr des Lebens wollte unser Bestes und darum hat er sich mit unserer Natur vereinigt, um uns das Beste zu geben. Und was ist das Beste? Gott selbst. Nämlich Anteil an seiner göttlichen Natur, die völlige Heilung unserer Seele, die Vergebung aller Sünden und das ewige und vollkommene Leben des Himmels. Wer in dieser Liebe lebt und bleibt, der bleibt in Gott. Solange wir uns also dazu entscheiden, auch wenn wir schwach sind, aber solange wir uns dazu entscheiden, das Beste für den anderen, nämlich für Gott und für unsere Nächsten zu wollen, solange folgen wir auch dem König der Herrlichkeit nach, der für uns ein Diener der Niedrigkeit geworden ist, auch wenn wir versagen, auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir nicht alles wissen, auch wenn wir uns auch irren. Auf diese Weise erkennen wir, ob wir mit dem richtigen Jesus verbunden sind. und unsere Seele auf dem Weg zur Heilung durch ihn ist, wenn wir andere lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist, um es einmal so zu sagen, der Geist von Weihnachten. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Oder anders gesagt, warum nur musste es Weihnachten werden? Warum nur? Damit die Liebe unsere Seele heilen kann. Denn die Liebe aus Gott ist aus Gott, sagt Johannes. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Bis soweit Johannes. Ich komme langsam zum Schluss oder auch vielleicht ein bisschen schneller. Der Engel sagte zu Maria, als er die Jungfrauengeburt des Sohnes Gottes durch sie ankündigte, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. So wie Gott der Sohn körperlich in Maria Wohnung nahm, um die ganze Welt zu heilen, so kann er auch durch den Heiligen Geist in uns Wohnung nehmen, um wirklich unsere ganze Seele zu heilen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Noch einmal, es gibt bei ihm keine hoffnungslosen Fälle. Und im Besuch des Engels bei der Jungfrau Maria sehen wir auch die göttliche Liebe. Er teilte ihr Gottes Plan mit, bevor Gott ihn umsetzte. Er stellte Maria nicht vor vollendete Tatsachen, so nach dem Motto, übrigens, du bist jetzt schwanger. Nein, er kündigte es ihr gegenüber zuerst an. Gott achtete die Würde eines einzelnen jüdischen Mädchens. Und so achtet auch Gott deine und meine Würde. Und ein Prediger im Mittelalter hat diese Situation mal sehr eindrücklich und bildhaft geschildert. Das hat mich sehr bewegt. Er schilderte nämlich diesen Besuch des Engels bei der Maria aus der Perspektive des Totenreiches. Aus der Perspektive aller, die vor Jesus im Glauben gestorben waren. Und er ließ diese verstorbenen Menschen oder diese verstorbenen Gläubigen ausrufen, dass sie jetzt wie der Engel auf Marias Antwort warten. Und sie rufen, siehe, dir wird der Preis unserer Errettung vor Augen gestellt, eben die Menschwerdung Gottes. Wenn du einwilligst, werden wir befreit werden. Im ewigen Wort Gottes sind wir alle geschaffen worden, doch siehe, wir sterben. Und unter Tränen flehender aus dem Paradies vertriebene Adam und alle seine Nachkommen um Marias demütige Einwilligung in Gottes Plan. Das erfleht Abraham, das David, darum flehen die anderen heiligen Väter. Deine Väter, die selbst auch in dem Land des Todesschattens wohnen. Gib, o Jungfrau, schnell deine Antwort. Wir können es kaum erwarten, dass Gott Mensch wird und wir erlöst werden. Öffne, o selige Jungfrau, dein Herz dem Glauben, die Lippen der Zustimmung, deinen Leib dem Schöpfer. Siehe, der von den Völkern Ersehnte klopft an deine Tür. Ach, wenn er vorbeiginge, weil du zauderst und du voll Schmerz von Neuem beginnen müsstest, den zu suchen, den deine Seele liebt. Steh auf, eile, öffne, steh auf durch den Glauben, eile durch die Hingabe, öffne durch die Zustimmung. Ja, das ist alles natürlich bildhaft gemeint und wir wissen ja, wie die Geschichte ausging. Wie reagierte die Jungfrau Maria auf die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Gottes? Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Was für eine Haltung! Damit wurde das Heil der Welt, Gott der Sohn, durch den Heiligen Geist, verborgen in Gott dem Vater, in ihr empfangen. Und auch heute steht der dreieinige Gott vor unserer Herzenstür. Er teilt uns mit, was er mit uns vorhat. Er hat uns die Bibel gegeben. Er will sich mit uns vereinen, um unsere Seele zu heilen. Er will uns seine Liebe geben. Der Sohn ruft dir zu, ich bin geworden, was du bist, damit du Anteil bekommst an dem, was ich bin. Ich habe alles von dir angenommen, die ganze Menschheit, damit alles an dir geheilt werden kann. Ich will dich zu mir hinaufziehen. Siehe, der von den Völkern Ersehnte klopft auch an deine Tür. Ach, wenn er vorbeiginge, weil du zauderst und du voll Schmerz von Neuem beginnen müsstest, den zu suchen, den deine Seele braucht. Steh auf, eile, öffne, steh auf durch den Glauben, eile in der Liebe, öffne mit Hoffnung. Antworte doch in diesen Weihnachtstagen, so dunkel sie auch für einige sein mögen, wieder neu oder vielleicht sogar zum ersten Mal, mit Maria: Siehe, ich bin die Magd, oder siehe, ich bin der Knecht des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Komm zu mir, mein Herr. Warum nur muss es Weihnachten werden? Damit die Liebe Gottes auch deine Seele heilt, durch die Erfüllung des Heiligen Geistes und die Verbindung mit dem Sohn, verborgen in Gott, dem Vater. Ich möchte beten. Vater, das Geschenk, das du in dieser heiligen Nacht uns gemacht hast, Herr, wir können es nicht in Worte fassen. Herr Jesus, dass du Gott selbst, der Sohn Gottes, Mensch geworden bist, um dich unauflöslich mit uns zu vereinen, Herr, darüber können wir nur staunend anbeten und dich loben und preisen. Ich danke dir für das unfassbare Geschenk deiner Liebe und ich bitte dich, berühre unsere Herzen auch durch deinen Heiligen Geist, dass wir das von dir annehmen, Herr, was wir auch brauchen, Herr, dass wir diese Verbindung mit dir suchen, auch im Alltag, und dass wir diese Heilung erfahren, die du uns auch versprochen hast, in dir selbst, Herr. Segne uns auch in diesen Weihnachtstagen. Schenke eine gesegnete Weihnachtszeit, trotz allem, was vielleicht dieses Jahr anders ist. Ich danke dir dafür. Amen.